Die Welt ist wunderbar und manchmal schwer zu begreifen. Und letztens habe ich einen Artikel von Michael Bittner gelesen, da konkret, und dachte ich, bin ich dem gewachsen? Bin ich dem intellektuell gewachsen, darüber zu reden? Und manche Dinge habe ich nicht verstanden, aber dann dachte ich, rufe sie ihn doch einfach mal an. Und am Ende ging es ja in dem Artikel Kunst, Blut und Wurzelsucher um Identität, um Kulturalismus und über das, was wir eigentlich sind und wie wichtig Identität möglicherweise ist. Und jetzt freue ich mich, dass ich mit Michael Bittner sprechen kann. Schönen guten Tag, Bittner.
Guten Morgen.
Was bedeutet denn für Sie Identität?
Nichts. Für mich jetzt persönlich bedeutet es relativ wenig, aber wenn Sie jetzt fragen, was ich unter dem Konzept verstehe, dann ist es natürlich eine zweischneidige Sache, weil es gibt natürlich, Menschen haben das Bedürfnis, sich Gruppen zugehörig zu fühlen und diese Gruppenzugehörigkeit dann zum Teil ihrer Persönlichkeit zu machen. Das ist, glaube ich, relativ normal oder zumindest lässt sich schwer umgehen. Aber jede Identität bietet natürlich auch die Gefahr, dass es in Freund-Feind-Denken umschlägt und dann dazu führt, dass man sich eben anderen Menschen gegenüber als fremd verhält oder die Solidarität mit diesen Leuten dann einbüßt, weil man sich eben nicht mit ihnen identifizieren kann.
Ja. Es gibt ja immer die Suche nach einer Identität und manchmal wird sie einem auch zugewiesen oder man wird einer Gruppe zugewiesen.
Es ist jetzt auch nicht absolut fatal, dass wir, wenn wir Menschen kennenlernen, die wir erstmal überhaupt noch nicht kennen, dass wir dann erstmal mit gewissen Vorstellungen eben über deren Identität rangehen. Das ist menschliche Schwäche wahrscheinlich. Wir müssen Menschen erstmal in irgendeine Gruppe zuordnen, damit wir irgendwie ein bisschen mit denen klarkommen. Wir haben halt irgendwelche Voraussetzungen, die wir machen, die dann später allerdings optimalerweise natürlich korrigiert werden sollten, dadurch, dass wir das Individuum selber kennenlernen und dann eben von diesen Klischees abrücken. Gefährlich wird es dann, wenn wir Individuen gar nicht mehr wahrnehmen können, weil wir eben diese Klischees so in unserem Kopf verfestigt haben, dass das Individuum gar keine Chance hat, diese Klischees dann in der persönlichen Begegnung zu überwinden.
Ja, das heißt, Begegnung ist natürlich wichtig, das ist gut, dass man sich kennenlernt. Und trotzdem gibt es ja so eine Zuschreibung, auch wir sind halt Deutsche, steht im Pass, was ist eigentlich Deutsch sein? Sie haben in einem Artikel letztens geschrieben, die deutsche Nation ist eine Erfindung von Intellektuellen. Der Aberglaube, auf dem sie gründet, verfolgt uns bis heute. Deutschsein ist ein Aberglaube? Das habe ich nicht ganz kapiert.
Nicht Deutschland ist ein Aberglaube.
Deutschsein.
Deutschsein, ja, das ist natürlich ein bisschen Zuspitzung in der Formulierung. Ich habe ja sächsische Leser, die ärgere ich gerne ein bisschen.
Aha.
Natürlich, ich meine, die Wissenschaft sagt uns eben, dass das, was wir unter nationaler Identität verstehen, kein naturwüchsiges Produkt ist, sondern eben gesellschaftlich gemacht. Dabei spielen Intellektuelle eine große Rolle. Also das, was wir heute unter deutscher Identität verstehen, geht eben auf Konzepte zurück, die größtenteils um 1800 rum von einer relativ kleinen Gruppe von Intellektuellen entwickelt wurden. Und das ist so, das heißt aber nicht, dass diese Konzepte jetzt sozusagen im luftleeren Raum schwebten, weil die Soziologie sagt uns, dass selbst Sachen, die wir uns einbilden, wenn wir unser Leben dann danach ausrichten, dann werden die eben auch Realität. Also auf diese Weise kann dann sozusagen das, was anfangs nur ein intellektuelles Konzept war, auch zur gesellschaftlichen Realität werden und die wirkt dann wieder auf das Selbstverständnis der Leute zurück. Ja, also Aberglaube ist in dem Zusammenhang einfach ein polemischer Begriff. Ich wollte mit dem Artikel eigentlich nur sagen, dass wir leider in unserem deutschen Identitätskonzept einige Punkte haben, die es eben sehr schwer machen, zum Beispiel Multikulturalität mit der deutschen Identität zu vereinbaren, weil in diesen ursprünglichen Konzepten deutscher Identität eben auf Abstammung, Herkunft, Blut, Rasse sehr viel Wert gelegt wurde und daran knabbern wir eben heute noch, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, ein anderes Konzept von deutscher Identität zu entwickeln.
Und Sie haben ja geschrieben in Ihrem Buch, der Bürger macht sich Sorgen über dieses Thema, dass es als Deutschland, als das Konstrukt, als den Nationalstaat noch nicht gab, gerade die innere Vielfalt, die Offenheit für Einflüsse aus aller Welt und die übernationale Humanität als Stärken der Deutschen galten, schreiben Sie. Also das heißt, das war mal eine Stärke und dann ist es irgendwann umgekippt in diesen völkischen Nationalismus, der schon vor den Nazis da war. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, wenn Sie sich Texte anschaut von Goethe, von Schiller in klassischen Periode der deutschen Literatur, dann werden Sie da immer lesen, dass die Leute eigentlich ganz froh waren, dass die Deutschen keinen Nationalstaat hatten und keine so verfestigte Identität, sondern dass sie offen waren für kosmopolitische Einflüsse. Und dann kamen eben vor allem Intellektuelle so aus dem Umfeld der Romantik, die das gerade als Schwäche bezeichnet haben, also dass die Deutschen so oft offen für Fremdes sind. Sie sollten sich doch auf das eigene besinnen, und dann wurde eben Tacitus hervorgekramt und Hermann der Kirusker und so, und dann wurde eben versucht, so eine feste deutsche Nationalidentität zu konstruieren, was natürlich schwierig war, weil so eine einheitliche deutsche Kultur gab es gar nicht, und das machte es dann eben so verführerisch, auf das Blut zurückzugreifen, weil das ja vermeintlich eine ganz klare Tatsache ist. Dieses Konzept hat sich dann eben aus der Romantik fortgepflanzt durch das 19. Jahrhundert, was nicht heißt, dass sozusagen die deutsche Geschichte damit schon im Arsch gewesen wäre, sondern es gab eben dieses Konzept, auf das man immer zurückgreifen konnte, und die Nationalsozialisten haben dann eben darauf zurückgegriffen, und es fand Anklang bei sehr vielen Deutschen, weil es eben so verbreitet war, in der deutschen Kulturgeschichte Blut zu definieren.
Sie sagen, der deutsche Nationalismus war von Anfang an rassistisch verseucht durch die Blutlehre, und dann haben Sie mir meinen Turnvater Jan weggenommen. Ich dachte mal, so ein harmloser Mann gewesen, der auch schön rumgehampelt hat und uns das die Gymnastik beigebracht hat, aber selbst der war ein komischer Typ.
Ja, ich nehme ihm eigentlich am meisten übel, dass er das Turnen erfunden hat.
Also.
Aber darüber hinausgehend war es natürlich auch ein völkischer Denker. Gemeinsam mit Arndt, mit Fichte und einigen anderen Leuten eben diese Idee in Umlauf gebracht hat, dass Völkermischung etwas absolut Fatales ist. Ja, also dass die Reinhaltung des eigenen Volkes sowohl in kultureller Hinsicht als auch in Blutshinsicht notwendig ist. Und dementsprechend ist ja kein Zufall, dass es dann 1819 die ersten modernen antisemitischen Pogrome in Deutschland gegeben hat, weil das eben aus dieser Zeitstimmung der Befreiungskriege hervorgesprungen ist, ja, die Idee der deutschen Überlegenheit, und dass man eben jetzt die Fremden austreiben muss am besten, um Deutschland wieder zum National oder überhaupt erst einmal zum Nationalstaat zu machen.
Ja, Herr Bittner, ich würde jetzt mal einen ganz großen Sprung gerne machen, und zwar mal ganz kurz auf diesen linken Tribalismus, den Sie in der konkret in dem Artikel beschrieben haben, zu sprechen kommen. Weil wir haben ja bis jetzt darüber gesprochen, dass sich die deutschen Nationalisten im 19. Jahrhundert sozusagen ihre eigene Identität zusammengebastelt haben. Und jetzt lesen wir in der konkret, dass sich Personen des linken Flügels der Demokratischen Partei anscheinend ihre Identitäten dekonstruieren. Also da ist die Rede von einer Künstlerin, die sich auch gegen den Willen ihrer Eltern, wobei das keine Rolle spielt, irgendwie als Person of Color oder als schwarze Person bezeichnet. Eine andere Politikerin bezeichnet sich als Ureinwohnerin Amerikas zu einem 32. Mir fällt da der Gegensatz auf zwischen dem Konstruieren der alten deutschen Nationalisten und dem Dekonstruieren, wo man aber dann auch wieder auf Fragen wie Rasse dann irgendwie auf einmal zu sprechen kommt.
Ja, wenn es wirklich eine Dekonstruktion wäre, dann wäre das ja zu begrüßen, wenn man sozusagen feste pseudobiologische Kategorien auflöst. Leider war es jetzt in diesen Fällen eher nicht so, weil die Leute ja wirklich behauptet werden, sie wären wirklich und wahrhaftig auch in körperlichem Sinne tatsächlichen Volksgruppen Ureinwohner oder Schwarze zugehörig. Also da lief eher einiges falsch. Gegen Dekonstruktion hätte ich überhaupt nichts von Identitäten. Das Problem sehe ich eher darin, dass eben es in der Linken manche Strömungen gibt, in denen eher wieder der Weg zurück zu so essentiellen Identitäten gesucht wird. Das sehe ich persönlich eben als Fehlentwicklung.
Sie hatten ja in dem Zusammenhang vom postmodernen Fasching geredet, glaube ich, und das fand ich dann doch auch einen ganz treffenden Begriff, ne? Also wenn man was dekonstruiert, dann will man ja nicht irgendwie irgendwohin zurück.
Theoretisch ja, aber man kann, also es kann eben dazu führen, dass einfach eine große Verwirrung eintritt und plötzlich Konzepte, die eigentlich schon, die wir hinter uns gelassen hatten, jetzt plötzlich wieder aktuell wären, einfach weil man ja irgendwie, es geht ja alles, man kann ja alles irgendwie mit allem kombinieren. Ja, und das führt dann meiner Ansicht nach auf Abwege. Also um nicht missverstanden zu werden, ich habe überhaupt nichts gegen das Konzept der Diversität oder auch gegen die Gleichstellung von Minderheiten. Nur ist eben das Problem, dass das auch zu einer Art von Gruppendenken führen kann, das eigentlich den Rechten in die Karten spielt, weil es sind ja eigentlich die Rechten, die immer gern ökonomische, soziale, politische Konflikte in kulturelle umdeuten wollen. Das ist ja deren Erfolgsrezept zurzeit. Und wenn wir Linken sie dann auch noch, ich sag jetzt einfach mal wir, ich habe gar keine Ahnung, aber wenn wir dabei auch noch mitmachen, dann helfen wir ihnen quasi noch, indem wir die Gesellschaft in Identitätsgrüppchen einteilen und die dann gegeneinander ausspielen. Ich halte das für eine ziemlich fatale Entwicklung.
Also mit der amerikanischen Künstlerin oder Politikerin war ja jetzt auch nur ein Beispiel, das passiert ja in Deutschland eigentlich auch.
Ja, leider auch, ja. Vor allem in Deutschland ist es noch fataler. In Amerika ist es noch nicht ganz so schlimm, weil die Leute da gewohnt sind, zwischen ihrer kulturellen Identität und ihrer politischen zu unterscheiden. Die haben eben nicht diese romantische Blutsidentität, sondern da ist es ganz problemlos möglich. Man versteht sich als Italo-Amerikaner oder Afro-Amerikaner und ist gleichzeitig vollwertiger Staatsbürger. Durch diese merkwürdige Geschichtsverwicklung bei uns ist eben immer die kulturelle Identität gleich mit der politischen. Wir haben es noch nicht geschafft, da eine Unterscheidung wirklich im öffentlichen Bewusstsein durchzusetzen. Das macht es natürlich noch fataler, wenn man dann die Gesellschaft in kulturelle Grüppchen aufspaltet.
In Amerika ist ja auch der Begriff Race in der Debatte jetzt völlig unumstritten, ne? Also das könnte man also in Deutschland so jetzt nicht bringen.
Nee, könnte man nicht bringen. Ich finde es auch eigentlich gut, dass man es hier nicht bringen kann, weil der Begriff Rasse ja natürlich auch wissenschaftlich ziemlich fragwürdig ist. In Amerika ist das weniger ein Problem. Da wird es einfach zur Selbstbeschreibung und zur Fremdbeschreibung benutzt, ja. Und das sollten wir möglichst auch vermeiden, denke ich.
Herr Bittner, Sie schreiben in Ihrem Artikel konkret auch, statt Menschen nach ihren Worten oder Taten zu beurteilen, reden Linksidentitäre unablässig darüber, was Menschen tatsächlich oder vermeintlich sind. Was meinen Sie denn mit Linksidentitären? Das ist ja, klingt ja schon hart. Also die Identitären, da muss ich sofort an diese gelben intellektuellen faschistoide Bewegung denken. Und wenn ich jetzt Linksidentitäre höre, dann das klingt unangenehm. Was meinen Sie mit Linksidentitären?
Unangenehm, ja, soll es ja auch. Aber was ich damit meine, ist, dass bestimmte Formen, die in Teilen, sagen wir mal vorsichtig formuliert, von Linken, die sich eben hauptsächlich mit Identitätspolitik beschäftigen, in kulturellen Fragen, dass da gewisse Konzepte meiner Ansicht nach eben rechten Konzepten ziemlich nahe kommen, auf fatale Weise. Wenn ich zum Beispiel mir anschaue, was da unter dem Begriff Kampf gegen kulturelle Aneignung passiert, wenn also meinetwegen Weiße, ich sag das jetzt mal über den Telefonhörer in Anführungszeichen, weil mir das eigentlich diese ganze Unterteilung der Welt in Farbstufen schon zuwider ist. Aber wenn, sagen wir mal, Weiße dafür angegangen werden, dass sie sich Rastas flechten lassen, weil das ja nun kulturelle Enteignung der Schwarzen wäre, dann kann ich mir problemlos vorstellen, dass Götz Kubitschek in Schnellroda Beifall klatscht, weil er genau derselben Meinung ist, dass eben jede Kultur bei sich bleiben muss. Deutsche haben eben glatte Haare zu haben und Schwarze dürfen sich Rastas flechten. Ja, also dass wir sozusagen dann als Linke noch diese Spaltung in kulturelle Grüppchen vorantreiben, wo jeder bei sich bleiben muss und sich nichts mischen darf, das halte ich nicht für eine progressive Politik. Und das wollte ich eben mit diesem Begriff Linksidentitär ein bisschen polemisch ausdrücken.
Ja, mir ist auch zum Beispiel irgendwie von der Leipziger Linken oder von irgendeinem Flügel da zu Ohren gekommen, dass normale heterosexuelle Männer jetzt irgendwie, da gibt's genug von und da soll man sozusagen sich dann irgendwie zurückhalten.
Kann es erklären, die interventionistische Linke nimmt derzeit keine weißen Cis-Männer auf, weil dieser Laden für diese Männer interessant ist und deswegen gibt's jetzt einen Aufnahmestopp. Kurios, oder? Oder ist das, kann man das machen?
Kurios, ich meine, das kann natürlich jeder Verein kann aufnehmen, wenn er will, aber ich halte das für kurios, wenn man eben nicht nur diese Einteilung in bestimmte Gruppen vorwegnimmt, sondern wenn man eben gar nicht mehr auf die einzelnen Leute schaut. Ja, wenn man sozusagen, also ich sag mal, alte weiße Männer ist ja der Begriff, der da gängig ist. Also ich kannte früher noch eine Definition dessen, was links ist. Ich ist von so einem Trierer Philosophen, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der meinte, man solle alle Verhältnisse umwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, ein verlassenes und ein verächtliches Wesen ist. Da steht nichts von Männern und Frauen, auch nichts von Schwarzen und Weißen, da steht noch nicht mal was von Arbeitern, sondern man muss darauf schauen, welche Menschen sind es denn, die gerade unterdrückt oder ausgebeutet werden. Es gibt durchaus auch alte weiße Männer, die nicht privilegiert sind. Ja, wenn man sozusagen Leute behauptet, nur weil jemand weiß ist, sei er schon automatisch privilegiert oder gehöre zum Feind oder so, dann halte ich das für keine besonders gute Idee. Was nicht heißt, dass historisch selbstverständlich die Weißen von Sklaverei und so weiter profitiert haben, das ist alles klar. Aber das dann so ein quasi genetischen Merkmal von Leuten zu machen, dass Männer sind so und so, Weiße sind so und so und die anderen sind so und so, das finde ich, ist intellektuell nicht besonders ausgereift und es ist auch politisch, glaube ich, unklug, weil man damit natürlich einen großen Teil der Bevölkerung verschreckt und seinem Anliegen, glaube ich, nicht nützt.
Müssen wir nun die Dekonstruktion und Foucault und die ganzen Typen über Bord werfen und sagen, die quatschen uns dann die ganze Welt kaputt oder müssen wir wieder richtig marxistisch-materialistisch werden oder wo liegt denn da der Weg?
Ach, man muss jetzt überhaupt keine Denker jetzt irgendwie gleich rauswerfen oder so. Ich glaube, man muss jetzt auch gar nicht, ja, man muss das alles, glaube ich, gar nicht so theoretisch sehen. Ich glaube, ein bisschen gesunder Menschenverstand würde schon helfen. Also wenn ich einfach damit aufhöre, ständig in Gruppenkategorien zu denken, sondern offen bin dafür, doch mal Einzelschicksale oder einzelne Menschen wahrzunehmen. Und wenn ich versuche, wenn ich eine politische Koalition bilde, nicht Leute von vornherein auszuschließen, indem ich sage, ihr gehört definitiv nicht dazu, weil es ist einfach so, ihr seid so, dass wir mit euch nichts anfangen können, dann wäre man, glaube ich, schon einen Schritt weiter gekommen.
Abschließend noch, Herr Bittner, Sie haben in Ihrem Buch Der Bürger macht sich Sorgen, da schreiben Sie über Terrorismus und so weiter, unser täglich Terror, und da geht es in einem Kapitel darum, die Zivilisation zu verteidigen und die Werte der Zivilisation. Können Sie für sich sagen, was die für Sie die Werte der Zivilisation sind, die es zu verteidigen gilt?
Habe ich das geschrieben? Ist ja furchtbar.
Nee, ist wirklich so, auf Seite 56.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, ich weiß gar nicht, ob es in dem Text so ist, wahrscheinlich ist es so.
Ich kann es vorlesen, wer die Zivilisation verteidigen will, dem bleibt nichts übrig, als sich die beiden Ausgeboten der Dummheit und so weiter. Und da geht es um die Werte der Zivilisation. Und vielleicht können Sie sich ja umreißen, was so spontan am frühen Morgen für Sie die Werte der Zivilisation sind.
Also recht Bier zu trinken gehört auf jeden Fall dazu. Nein, man muss natürlich dazu sagen, dass die sogenannte Zivilisation eben ihre eigenen Werte äußerst oft verraten hat, insbesondere im Kolonialismus und im Imperialismus. Deswegen sind diese Werte für viele diskreditiert, aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir den Universalismus abschreiben sollten, der eben mit Werten wie der menschlichen Würde jedes Einzelnen und der Gleichheit aller Menschen an Würde, das wären zum Beispiel zwei basale Werte, die, denke ich, die wir durchhalten sollten. Und der Westen hat diese Werte eben sehr oft verraten. Es gibt aber auch eine Strömung in der Linken, die dann auch zu so rechtem Kulturrelativismus Zuflucht nimmt und sagt, so universelle Werte gibt's gar nicht, ja. Das wäre alles nur Quatsch, nur Vorwand. Sollte einfach jede Kultur machen, was sie will. Und da sehe ich eben auch keinen Unterschied mehr zu gewissen rechten Denkern. Ich denke schon, dass es diese Werte gibt und dass es darauf ankommt, sie zu verwirklichen, was bis jetzt noch nicht besonders gut gelungen ist. Auch den sogenannten westlichen Ländern selber nicht, zum Teil nicht mal in ihrem Inneren. Aber ich denke, dass das doch Werte sind, die man durchhalten kann und die auch nicht kulturell relativ in dem Sinne sind, dass es angeblich auf der Welt irgendwelche Leute gibt, die überhaupt keine Demokratie wollen oder die Gleichheit zu Recht ablehnen oder so, oder ja, dass man das akzeptieren müsste oder so. Das wollte ich, glaube ich, mit diesem Satz ausdrücken, indem es ja darum geht, dass wir gleichzeitig Islamismus und Faschismus kämpfen sollen und nicht denken sollten, weil wir da Rücksicht nehmen, sollten wir die einen schonen oder um die anderen nicht den anderen recht zu geben. Ja. Darum ging es, glaube ich, in dem Text.
Ja, Herr Bittner, aber mit dem Zugeständnis des Rechts auf Bier trinken haben Sie unser Herz im Sturm erobert und in dem Sinne Prost nach Berlin.
Ja, ich mache mir jetzt eins auf.
Sehr schön. Tschüss.
Tschüss.
Ja, vielen Dank. Tschüss.